Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch auf dem Berg sein darf. Herzliche Grüße aus der Gemeinde Forchheim. Ich bin heute früh bei tollem Wetter hergefahren, bin ein bisschen spät losgefahren, aber noch rechtzeitig angekommen. Uns geht's gut in Forchheim. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen eine Taufe. Wir machen jetzt zwischendurch Open-Air-Gottesdienste, damit wir einfach mehr Leute einladen können und das nicht so eng ist in unseren Räumlichkeiten. Ich habe euch heute eine Predigt mitgebracht, die hat ihren Ursprung eigentlich schon vor einigen Jahren. Wisst ihr, was mich, als meine Kinder kleiner waren, am meisten herausgefordert hat? Ihr werdet vielleicht lachen, aber es waren die Kindergeburtstage. Ich fand es immer ganz furchtbar, wenn da eine quirlige, aufgeregte, gefühlte Meute, also es waren ja eigentlich nur 5 bis 10 Kinder, aber gefühlt waren es ganz viele, wenn die rumgewuselt sind und einfach irgendwie beschäftigt worden werden sollten, werden wollten. Die Kinder waren da, sie wurden begrüßt, die Geschenke waren ausgepackt, die Kuchenschlacht war geschlagen und was macht man dann? Und da bin ich auf die Idee verfallen, wir könnten ja mal eine Schatzsuche organisieren. Und habe mir also verschiedene Aufgaben ausgedacht, die sie lösen müssen, wo es dann ein Lösungswort gibt und das ist der Hinweis dann, wo sie am Schluss die Schatzkiste finden. Und ich war manchmal auch eine gemeine Mutter, weil ich dachte, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wir könnten da ja ganz versteckte Rechenaufgaben mit einbauen. Also zum Beispiel findet den nächsten Zahnarzt, dort steht eine Telefonnummer, bildet die Quersumme daraus. Und mit dieser Zahl musste es weitergehen. So haben die gar nicht gemerkt, dass sie für die Schule geübt haben und hatten jede Menge Spaß dabei. Oder aus Heimat und Sachkunde, wenn sie die Bäume durchgenommen haben, dann hieß es halt, geht den Weg da entlang und an der ersten Eiche biegt ihr rechts ab. Und dann standen die Kids vor jedem Baum und haben überlegt, ist das jetzt eine Eiche oder ist das eine Buche? Oder was ist das eigentlich? Und manchmal musste ein bisschen Hilfestellung geben. Es waren natürlich auch witzige Sachen dabei. Also ich erinnere mich an eine Schatzsuche. Da war die erste Aufgabe, geht aus der Haustür raus zum Ende der Einfahrt und dann nach links, Bindestrich, das ist da, wo der Daumen rechts ist. Und dann stehen 10 Kinder am Ende der Einfahrt und diskutieren sich die Köpfe heiß, ob sie jetzt nach links gehen müssen oder ob sie nach rechts gehen müssen. War mir natürlich sehr recht, dass die erst mal 10 Minuten diskutiert haben, weil da waren sie schon wieder 10 Minuten beschäftigt. Also so haben wir das gemacht. Und nach der ersten Schatzsuche haben die Kinder gesagt, Mama, sowas wollen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Aber nicht so eine Schatzsuche, wie die bei dem Olaf waren. Da mussten wir ja immer nur die gelben Fähnchen sehen und einfach von einem gelben Fähnchen zum anderen gelben Fähnchen. Und das war so einfach und das war total langweilig. Nein, wir wollen eine richtige Schatzsuche. Das hat so richtig, richtig Spaß gemacht. Am Ende gab es natürlich dann tatsächlich eine Schatzkiste zu finden. Da waren Süßigkeiten drin, da waren ein paar Sachen für die Kinder auch dabei und die wurde gehoben. Manchmal musste sie ausgegraben werden, dann hat man sie reingetragen und dann wurde das alles gerecht aufgeteilt und die Kids hatten ihren Spaß und waren an der frischen Luft und für mich war es relativ stressfrei. Aber was braucht euch das eigentlich zu interessieren in einem Gottesdienst, in einer Predigt? Aus einem ganz einfachen Grund. Weißt du eigentlich, dass Gott für dich auch eine Schatzsuche organisiert hat? Und die Frage, wenn du das jetzt im Laufe der Predigt erfährst, willst du dich da auch darauf einlassen? Ich bin nämlich im Brief von Paulus an die Kolosser auf einen interessanten Vers gestoßen. Also Kolosser 2, Vers 3, da lesen wir, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich glaube, der Satz gilt euch hier in der Christuskirche. Aber nicht nur in der Christuskirche und nicht nur in Heiligenstadt und auch nicht nur bei Baptisten und noch nicht mal nur unter Christen. Ich glaube, dass dieser Satz ausnahmslos allen Menschen zu allen Zeiten gilt. Denn Jesus ist für alle Menschen auf der Erde gestorben, für jeden Einzelnen persönlich. Und er will sich finden lassen von jedem Einzelnen. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich lade dich ein, wenn du mit diesem Jesus noch nichts zu tun hast, dann lass dich doch mal darauf ein und fang an, dich dafür zu interessieren, was du da finden kannst. Er wird dich nicht enttäuschen. Das gilt für die alten Hasen im Glauben genauso. Jesus ist der Gott, der für alle, weil er durch seinen Tod am Kreuz von der Sünde losgekauft hat und ihnen ewiges Leben ermöglicht hat. Und wir brauchen das eigentlich nur noch glaubend und dankend anzunehmen. Und ich möchte jetzt mit euch ein Stück durch diesen Bibel. Uns wird angegeben, wo wir suchen sollen. In Christus. Also ist doch erstmal zu klären, wer dieser Christus eigentlich ist. Das griechische Wort Christus ist das gleiche wie das hebräische Wort Messias und bedeutet der Gesalbte. Zuerst wurde der Ausdruck Gesalbter für die Menschen verwendet, die durch das Salben mit Öl zum König über Israel berufen wurden. Von ihnen versprach sich das Volk Schutz und Hilfe. Später wurde es für den hohen Priester verwendet und schließlich seit dem Propheten Jesaja, ca. 700 vor Christus, für den endzeitlichen Heilsmittler. Im Neuen Testament finden wir den Begriff Christus nur im Sinne des endzeitlichen Heilsmittlers, des Erlösers. Als Jesus einmal seine Jünger fragt, ihr aber, was sagt ihr denn, wer ich bin? Antwortet Petrus, der Christus Gottes. Ist im Lukas-Evangelium überliefert. Petrus ist damit der erste Mensch, der dies bekennt. Markus berichtet uns, dass Jesus, als er vor dem Hohen Rat gefragt wird, ob er denn der Christus ist, antwortet, ich bin es. Der Christus oder Messias ist also nach christlichem Verständnis identisch mit diesem Jesus aus Nazareth. Und es gibt auch keinen weiteren Gesalbten. In der Apostelgeschichte wird uns von den Jüngern Jesu berichtet, Zitat, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Und in diesem Jesus sollen wir also suchen, nicht in seinem Umfeld, nicht in schlauen Büchern über ihn, sondern in seiner Person. Und wo kann ich diesen Jesus besser kennenlernen? In den Evangelien des Neuen Testamentes. Dort lese ich über seine Prioritäten und über sein Handeln. In diesen Berichten kann ich mich in Jesus hineinversetzen und ihn so kennenlernen, wie er gelebt hat. Und ich finde diese Ansicht, die man oft hört, so die erfahrenen Christen, die sollen sich nicht mehr mit den Evangelien abgeben, sondern für die fortgeschrittenen Christen, da sind eigentlich nur die Briefe des Neuen Testamentes relevant. Also das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich in diesen Evangelien Jesus erkennen kann. Und natürlich erkennen und erfahren kann ich ihn auch im direkten Gespräch mit ihm, im Gebet. Kommen wir zum zweiten Begriff. Liegen verborgen. Hier wird uns klargemacht, dass der Schatz nicht auf der Straße liegt. Er ist versteckt. Also Gott hat eine Schatzsuche für uns organisiert und uns gesagt, wo wir suchen sollen. Jetzt liegt es an uns, ob wir diesen Schatz auch finden wollen. Der Schatz ist grundsätzlich jedem zugänglich. Aber nur der, der ihn wirklich auch will, wird ihn finden. Denn dazu gehört etwas Anstrengung offensichtlich. Ich muss Zeit investieren. Ich muss mir so manches Mal den Kopf zerbrechen, wie dieses oder jenes zu verstehen ist. Das ist sehr mühsam, wenn man alleine ist. Aber zu mehreren geht es oft leichter. Entweder man trifft sich zu zweit oder in einer Bibelstunde Und da kommen einem ganz oft neue Ideen und Erkenntnisse. Wie gut, dass es da die Gemeinde gibt, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Und wenn Vertrauen herrscht, dann muss ich mir auch nicht dumm vorkommen, wenn ich etwas nicht verstehe. Sondern dann kann man offen miteinander umgehen. Das, was der eine versteht, versteht der andere nicht und umgekehrt. Und so kann man sich gegenseitig befruchten. Wie schön, wenn man geben und nehmen darf. Logisch ist für mich auch, wer eine Schatzsuche organisiert, wird es dem Suchenden vielleicht schwer, aber sicher nicht unmöglich machen. Und der Organisator der Schatzsuche wird mit Freude sehen, wenn die Suchenden sich anstrengen und auch zum Ziel kommen. In Markus 4 lesen wir: Es ist nichts verborgen, was nicht offenbar werden soll, und nichts ist geheim, was nicht an den Tag kommen soll. Die Chancen sind also richtig gut, dass wir auch fündig werden. Gehen wir zum nächsten Wortpaar. Alle Schätze. Alle heißt alle, oder? Mehr als was wir in Jesus Christus finden können, ist nicht notwendig für unser geistliches Leben. Der Brief an die Kolosser wurde an eine Gemeinde geschrieben, die von Irrlehrern bedroht war. Das Problem war, dass die Vermischung von verschiedenen Philosophien und Religionen Einzug hielt und sich mit der christlichen Wahrheit vermischten. Wenn man so will, keine wesentlich andere Zeit als unsere heute. Auch wir sind umgeben von unterschiedlichsten religiösen Ideen, philosophischen Strömungen und esoterischen Praktiken. Um die Gemeinde und damit letztlich jeden Einzelnen zu schützen, hat Paulus diesen Brief geschrieben, und wir tun auch heute gut daran, ihn zu lesen und uns von ihm stärken und festigen zu lassen. Auch für uns gilt: Ich brauche nicht Jesus und ein bisschen buddhistische und hinduistische Lehren. Ich brauche nicht Jesus und das Horoskop der Fernsehzeitung. Und ich brauche nicht Jesus und Wahrsager, Orakel, Pendel, Tarotkarten und was es sonst noch alles gibt. Jesus allein genügt. Und letztlich wird es uns damit ja auch einfacher gemacht. Wir brauchen uns nur auf eine Sache zu konzentrieren, diesen Jesus immer besser kennenzulernen. Ich finde das entspannend, dass ich mich nicht in allem auskennen muss. Dann geht's weiter im Text der Weisheit und der Erkenntnis. Weisheit bedeutet wissend, einsichtsvolle Klugheit und hat seine sprachlichen Wurzeln in den Wörtern erblicken und sehen. Und Erkenntnis leitet sich her von Innewerden, geistig erfassen und sich erinnern. Es geht also darum, in Jesus Christus Wahrheiten zu sehen, sie geistig zu erfassen und sich an sie zu erinnern. Dabei handelt es sich nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern um religiöse, soziale und ethische Erkenntnisse, also solche, die meine Beziehung zu Gott und zu meinen Mitmenschen bestimmen sollen. Im Buch der Sprüche gibt es eine Vielzahl von Aussagen über Weisheit und Erkenntnis. Zum Beispiel: Des klugen Herz sucht Erkenntnis, aber der toren Mund geht mit Torheit um. Wer von uns möchte schon dumm sein? Oder auch aus den Sprüchen: Wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold, und wie viel besser Einsicht zu haben als Silber? Was helfen mir meine irdischen Schätze am Lebensende? Eine relativ logische Folge wäre es dann aber auch, nach dieser Einsicht und Erkenntnis zu handeln. Und da hapert es relativ oft. Also auch bei mir. Gehen wir mal zurück ins Paradies. Dort stand der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Für Eva und Adam war es sehr verlockend, davon zu essen. Eva war der Meinung, der Baum würde klug machen. Aber ich frage euch, wenn dieser Baum wirklich klug gemacht hätte, wären die Menschen in den letzten Jahrtausenden so mit sich und mit der Schöpfung umgegangen? In der Bibel steht nur von der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das kann der Mensch unterscheiden. Das heißt aber leider nicht, dass er das dank dieser fantastischen Unterscheidungsgabe jetzt auch das Gute tut. Er weiß, was das Gute wäre zu tun. Aber das ist ja nur die halbe Miete. Und so geht es mir mit unserem Predigttext auch. Die Schätze liegen da. Und wenn ich will, kann ich sie auch heben. Das ist die eine Sache. Aber konsequenterweise sollte ich auch nach dem Rat dieser Schätze leben. Und das ist eine ganz andere Sache. Sollten wir es also lieber gleich ganz sein lassen und gar nicht erst anfangen zu suchen? Ich glaube, nein. Wir sollten lieber Gott um Kraft und Führung bitten, damit wir mit der Umsetzung starten und auch wenn es mal schief geht, einfach dranbleiben und uns bemühen. Und durch das Finden und Umsetzen werden wir auch immer mehr in das Bild Christi verwandelt, zur Ehre unseres Herrn und als Licht für die Welt. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich schlage noch mal den Bogen zurück zur Schatzsuche der Kinder. Was mich wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt hat, war diese Begeisterung und der Einsatz der Kinder, mit dem sie unterwegs waren. Und das hat mich wirklich ins Nachdenken gebracht. Wie sieht es bei mir aus, wenn es so viel besser ist, Weisheit zu erwerben als Gold und so viel besser, Einsicht zu erwerben als Silber? Warum suche ich dann nicht mit Begeisterung und vollem Einsatz? Also das habe ich mich gefragt. Wenn ihr euch die Frage stellen wollt, dann habe ich auch ein Ziel der Predigt erreicht. Aber es war zuerst mal die Frage an mich. Wenn mir jemand sagen würde, ich wohne in Heroldsbach ist eine Kiste mit 1 Million Euro versteckt. Wenn du dieses Schriftstück findest und alle Hinweise sind da drin, die du brauchst, leg mal los, ob du das findest. Ich würde mich ganz schön ins Zeug legen. Also wie geht es mir dabei? Wie geht es dir dabei? Bist du jeden Tag gespannt, was du heute in Jesus an neuen Schätzen entdeckst? Beißt du dich an einem Bibeltext fest und versuchst ihn wirklich zu ergründen, auch wenn er sich dir nicht sofort erschließt? Liest du die Bibel aus Gewohnheit oder aus Pflichtgefühl, weil man das als Christ halt so machen muss? Oder liest du sie mit dem Gefühl der Vorfreude, dass du auch heute eine Entdeckung machen kannst, etwas Neues findest, was Gott dir schenken will? Ich will hier keinem zu nahe treten, und auch niemandem was unterstellen, aber ich glaube, wir können von dieser Vorfreude und der Begeisterung der Kinder in Bezug auf unser Glaubensleben einiges lernen. Weisheit und Erkenntnis bewahren und behüten uns auch davor, auf die krummen und finsteren Wege des Bösen zu geraten und auf Abwege zu kommen. Was ich mich gefragt habe, wann ist mir eigentlich so wirklich diese Begeisterung für die Bibel und dafür Jesus besser kennenzulernen, also die wirkliche Begeisterung, wann ist mir die abhanden gekommen und vielleicht noch wichtiger, aus welchem Grund? In einem Artikel von Rob Bell habe ich ein Zitat gefunden über die Bedeutung des Wortes Gottes bei den Juden. Zitat aus diesem Artikel: Mit 6 Jahren kamen die Kinder in die Schule. An ihrem ersten Schultag nahm der Rabbi Honig und beschmierte die Tafel, auf die sie schreiben sollten, mit Honig. Sie hatten den Honig überall an den Fingern. Honig war in der jüdischen Welt ein Symbol für Gottes Gnade, für Gottes Großzügigkeit. Honig war das Angenehmste, das Köstlichste, was man sich vorstellen konnte. Eine unglaubliche Delikatesse. Der Rabbi beschmierte die Tafel der Sechsjährigen mit Honig. Dann sagte er, mein Kind, mein Schüler, lecke den Honig auf. Die Kinder leckten den Honig. Und der Rabbi sagte, mögest du nie vergessen, dass Gottes Worte wie Honig sind. Die Worte Gottes sind das Angenehmste, das Köstlichste, was es gibt. Etwas, von dem du immer mehr haben willst. Mögest du nie vergessen, dass die Worte Gottes das Angenehmste und das Köstlichste sind, das du je bekommen wirst. Schmecke und sieh, dass Gott gut ist. Mögest du wie Hesekiel sein, der die Schriftrolle aß und sagte, dass sie süß wie Honig schmeckt. Ist uns das Wort Gottes das Angenehmste und Köstlichste, was es gibt? Und wenn ja, verhalten wir uns auch so? Die Frage muss jeder für sich allein beantworten. Aber ich wünsche mir und uns allen, mir für mich und für euch, dass wir uns neu anstecken lassen und neu aufmachen, die Bibel und ganz besonders Jesus wieder besser kennenzulernen. Denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Amen.